Deutschlandfunk, Information und Musik.
Was macht die Fridays for Future-Bewegung eigentlich in den Ferien? Schule schwänzen geht nicht, ein Kongress schon. Am Mittwoch beginnt der erste bundesweite Sommerkongress im Revierpark in Dortmund. Hier sollen die Handlungsmöglichkeiten ausgelotet werden. Denn was die jungen Klimaaktivisten wollen, haben sie gesagt, wie ihre Forderungen zu konkreten Handlungsanleitungen für Politik und Wirtschaft werden könnten, das wird nun in Dortmund diskutiert. Wir nehmen das mal zum Anlass, um an dieser Stelle zu fragen, was die Bewegung noch ausmacht, wen sie mitnimmt und ob sie in der Ferienzeit vielleicht doch an Kraft verliert. Professor Dieter Rucht ist Soziologe und im Vorstand des Instituts für Protest- und Bewegungsforschung in Berlin. Herr Rucht, auf den Bildern von den Freitagsdemos im Fernsehen oder auch in den Zeitungen dominieren junge, bevorzugt weibliche Aktivistinnen. Die Wahrnehmung, entspricht das auch der tatsächlichen Altersstruktur?
Die Altersstruktur ist etwas gemischter, als es in den medialen Darstellungen zum Ausdruck kommt. Es ist schon so, dass viele Schüler, Schülerinnen dabei sind, so in der Altersgruppe 12 bis 16. Aber meist wird übersehen, dass da auch Leute höheren Alters dabei sind, bis hin zu den Eltern und Omas und Großeltern, die da ebenfalls mitmarschieren. Und wir haben ja in unserer Befragung festgestellt, dass der Altersdurchschnitt da bei etwa 24, 25 Jahren lag. Es ist also nicht so, dass die 12-Jährigen das Feld beherrschen.
Sind das vor allem gebildete Menschen, die dort mitgehen?
Ja, ganz überwiegend. Im Unterschied zur Gesamtbevölkerung sind da die gut gebildeten überrepräsentiert. Das heißt, diejenigen, die Abitur oder Studium anstreben, ohnehin. Aber auch wenn wir nach den Eltern der Demonstrierenden fragen, da kommt ein beeindruckendes Ergebnis raus, nämlich dass etwa 50% der Väter und ca. 50% der Mütter einen Hochschulabschluss haben. Und das ist also ganz anders als in der Gesamtbevölkerung.
Getragen wird die Bewegung ja doch von sehr vielen Schülern. Nur sind fast überall die Sommerferien angefangen. Was glauben Sie, wird das mit dieser Bewegung machen?
Ja, zunächst wird es schon für einen Rückgang der Aktionen sorgen, wobei das nicht so ist, dass alles einschläft jetzt in dieser Phase, denn es sind ja nicht alle im Ausland unterwegs, sondern sind dann auch noch in ihrer Stadt präsent. Und wir haben zum Beispiel gestern gesehen in Stuttgart, da sind die Aktivisten, Aktivistinnen zum Flughafen gegangen und haben dort eine Aktion gestartet. Es wird auch ein Sommercamp stattfinden, das, glaube ich, einige Tage dauern wird. Das heißt, es gibt einzelne Aktivitäten, die jetzt auch in den Sommerferien sich fortsetzen. Aber im Herbst ist dann schon wieder zu erwarten, dass es in diese regelmäßigen Demonstrationen wieder übergeht.
Was sagt diese Bewegung über das politische Engagement dieser Abiturienten in der Bildungsschicht aus?
Wir dürfen zunächst mal nicht das zum Phänomen einer ganzen Generation ausrufen. Es ist so, dass eine Minderheit, und das war auch schon in der Vergangenheit bei anderen Protestbewegungen so, dass eine Minderheit da aktiv geworden ist und die große Mehrheit schaut zu oder sympathisiert, aber ist selbst nicht auf der Straße. Ist also jetzt auch so. Und deshalb erscheint mir es übertrieben, jetzt zu sagen, wir haben eine neue politisierte oder politische Generation vor Augen. Wir haben eine Aktivierung oder Politisierung einer Minderheit vor Augen. Und das Ungewöhnliche ist daran, dass es insbesondere sehr junge Leute sind im Durchschnitt.
Wie würden Sie die definieren oder wie würden Sie die charakterisieren? Die sind politisch interessiert, ökologisch engagiert, aber parteiunabhängig?
Sie sind nicht generell parteiunabhängig. Auch einzelne der Protagonisten oder Sprecherinnen sind ja bei der Grünen Jugend aktiv oder bei Greenpeace aktiv. Die bringen dann auch etwas mehr Organisationserfahrung mit und sind deshalb nicht zufällig dann immer wieder an der Spitze der Bewegung zu sehen oder werden dann bevorzugt von den Medien präsentiert.
Wie ist Fridays for Future überhaupt organisiert? Was unterscheidet diese Bewegung zum Beispiel von Pulse of Europe?
Also Pulse of Europe ist eine Sache, die von zwei Rechtsanwälten, also einem Ehepaar, ins Leben gerufen wurde und für kurzzeitig dann auch für Aufsehen sorgte. Aber es waren rein symbolische Aktionen. Man hat da Fahnen geschwenkt und die Europahymne abgespielt und dann ging man wieder nach Hause. Es gab kein spezifisches, jedenfalls kein konkretes Anliegen, außer der Forderung pauschal jetzt die Idee von Europa weiterzutragen. Bei Fridays for Future ist es völlig anders, denn zum einen haben wir eine Basisbewegung, die sich immer als basisdemokratisch und partizipatorisch bezeichnet. Die Wirklichkeit sieht da vielleicht ein bisschen anders aus, aber zunächst mal stimmt das im Grundsatz schon, dieses Bild. Und es ist so, wenn wir auf die Inhalte schauen, dass diese Bewegung ja sehr konkrete Forderungen hat, wobei die Forderungen als solche ja gar nicht originell sind, denn die Hauptforderung besteht ja darin, dass die Politik das umsetzt, was sie bereits bei der Klimakonferenz 215 in Paris versprochen hat. Also es ist keine originelle Forderung, aber es ist doch eine Mahnung, das, was man vorhat, dann auch konkret umzusetzen.
So wie Sie das erläutern, verstehe ich ehrlich gesagt noch weniger, warum diese Forderung oder warum diese protestierenden jungen Menschen mit den 68ern verglichen werden, die ja eigentlich einen Systemumsturz wollten.
Richtig. Der Vergleich hinkt an vielen Stellen. Also es ist natürlich so, dass wir da Leute auf den Straßen haben, dass da auch eher die jüngere Generation dominiert, damals die Studenten, Studierenden, heute eher die Schüler, Schülerinnen. Aber ansonsten sehe ich vor allen Dingen große Differenzen, also insbesondere auch darin, dass die 68er-Bewegung ja eine breite Palette von Themen angesprochen hat. Vietnamkrieg, Befreiungskriege in der Dritten Welt, Reformen und Mitbestimmung an den Hochschulen, die Attacke auf die bürgerlichen Normen, Familienwerte. Also es war ein breiter Themenkatalog, das zum einen. Zum zweiten waren aber auch die Forderungen sehr viel radikaler. Da wurde in der Tat die Systemfrage gestellt und da beflügelte auch ein Teil der Aktivisten die Hoffnung, man könne durch Revolution einen Umsturz herbeiführen, am besten von heute auf morgen.
Ich frage mich tatsächlich, warum eigentlich erst jetzt die Menschen für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen. Ich fand allein vor zehn Jahren, als die Klimakonferenz in Kopenhagen gescheitert ist, an die so viele Hoffnung geknüpft waren, das wäre auch ein guter Zeitpunkt gewesen. Es gibt schon so lange die Warnung des Weltklimarates. Wieso erst jetzt?
Also Klimaschutz war weitgehend eine Sache der Experten und einer Minderheit von aktiven Gruppen, auch auf europäischer Ebene gibt es die Climate Action Networks, die da zusammenarbeiten. Das sind Leute, die eigentlich in kleinen Kreisen agieren und die, abgesehen jetzt von den Demonstrationen im Rahmen oder am Rande von Klimakonferenzen, nicht allzu aktiv waren. Das war eher eine fachliche Arbeit. Durch die Schüler und Schülerinnen wurde jetzt das Anliegen in die Straßen getragen. Aber wir dürfen auch nicht vergessen, es gab aktivistische Gruppen, die schon seit etwa 6 Jahren im Hambacher Forst und anderswo demonstriert haben, unter der Bezeichnung Ende Gelände. Und das waren zunächst mal kleine Aktionen, die wenig Beachtung fanden. Aber durch die Zuspitzung der Auseinandersetzung, durch die Baumhäuser, die da gebaut wurden, durch die polizeiliche Räumung und der Streit, der damit verbunden war, ist das Thema auch von Aktivistenseite in die Öffentlichkeit gedrungen. Hinzu kamen dann noch andere Faktoren, die Einsetzung der Kohlekommission und auch die Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die sehr offensiv jetzt an die Öffentlichkeit gegangen sind und immer noch gehen und mit dramatischen Appellen und Bildern aufwarten.
Aber das haben Sie ehrlich gesagt nach Kopenhagen auch getan.
Ja, aber es blieb dann eben doch eine Sache von Spezialisten. Also man hat gesagt, naja, so genau weiß man es nicht, vielleicht übertreiben die auch ein bisschen, vielleicht wollen sie auch mehr Forschungsgelder für sich haben und erstmal weiterreden, weiterforschen. Aber durch die Pariser Klimakonferenz, wo ja konkrete Abmachungen getroffen wurden, da ist das Thema dann endgültig auf der höchsten Ebene der Politik gelandet. Und die Tatsache, dass eben die Versprechen auch in Deutschland, vielleicht sogar vor allen Dingen in Deutschland, nicht eingehalten werden, die hat dann nochmal den Möglichkeitsraum für Protest erhöht und hat dem Ganzen sehr viel Schubkraft verliehen.
Sie sprechen von Schubkraft. Was glauben Sie, auf welchem Höhenflug oder auf welcher Position ist diese Bewegung gerade?
Also sie hat jetzt, wenn man das so über die letzten 6-7 Monate bilanziert, Erstaunliches geleistet im Sinne des Agenda-Setting. Das heißt, das Thema ist anhaltend präsent in den Medien. Aber die medialen Routinen werden es nicht zulassen, dass das immer so weitergeht. Und es ist auch so, dass zum Teil das Thema auch in den Medien gehalten wurde, dadurch, dass Fridays for Future über diese Freitagsdemonstration hinausgegangen ist, dass es zum Beispiel einen einwöchigen Streik gab in Köln, jetzt den schon erwähnten Streik oder die Aktion am Flughafen, das Sommercamp, das heißt, das Themenspektrum verbreitet sich. Es kommt auch hinzu, dass es eine Öffnung, eine partielle Öffnung gegenüber anderen Formen zivilen Ungehorsams, also jenseits des sogenannten Schulstreiks gibt. Und da gibt es ja schon aktivistische Gruppen, die da am Werk sind. Das sind einmal natürlich die Leute, die schon in Sachen Hambacher Forst unterwegs waren. Das ist aber auch die englische Gruppe oder aus England kommende Gruppe Extinction Rebellion, die ganz dezidiert auf die Form Zivilungehorsam setzt.
Erkennen Sie schon einen spürbaren Einfluss auf die Politik? Ich denke an die Europawahl zum
Beispiel. Die Rhetorik hat sich sicherlich geändert und auch die Kanzlerin, die ja anfangs eher argwohnte, dass da eine Bewegung von außen gesteuert würde, da angeregt wird, die hat ja inzwischen auch gesagt, liebe junge Leute, es ist ja schön, was ihr da tut, ich begrüße das und ihr verhelft uns dazu, dass wir jetzt die Dinge beherzter und beschleunigter angehen. Also diese Zugeständnisse gibt es allenthalben, aber wir dürfen nicht übersehen, dass es da handfeste Interessenkonflikte gibt. Es gibt die Industrielobby, die hier hinter den Kulissen dagegen hält. Es gibt einen massiven und schon seit Jahren währenden Konflikt in Sachen Klimaschutz zwischen einerseits dem Kanzleramt im Verbund mit dem Wirtschaftsministerium, das war damals Gabriel, heute ist das Peter Altmaier, das ist die eine Seite und dem gegenüber steht das institutionell relativ schwache Umweltministerium, das schon immer sehr fortschrittliche Entwürfe vorgelegt hat, die aber dann in der Folge verwässert wurden.
Hat Sie persönlich das überrascht, dass jetzt plötzlich sehr viele junge Menschen sich wieder politisch engagieren?
Ja, durchaus. Ich muss auch dazu sagen, ich habe vor Jahren mal jemanden getroffen, der damals schon in Sachen Klimaschutz unterwegs war und sagte, im Gegensatz zur Anti-Atom-Bewegung schaffen wir es nicht, mehr Leute zu mobilisieren. Und ich habe damals wortreich erklärt, woran das liegt. Und im Rückblick muss ich jetzt sagen, meine Erklärungen haben nicht viel getaugt.
Das ist aber auch doch mal schön, wenn die Erklärungen in dem Zusammenhang dann nichts getaugt haben und mal eines Schöneren und Besseren belehrt
wird. Ja, das ist durchaus erfreulich. Das ist jedenfalls meine persönliche Sicht auf die Dinge.